Jetzt besser. Ihr erinnert euch, was wir beim letzten Mal besprochen haben? Es ging um den ersten Johannesbrief. Das ist unsere neue Predigtreihe und letztes Mal habt ihr gehört, dass der erste Johannesbrief von einem Zeitzeugen kommt, der Jesus Christus wirklich persönlich kannte und der deshalb bei dem, was er sagt, ja echt überzeugend und vertrauenswürdig ist. Heute wollen wir so das erste Mal tatsächlich inhaltlich in den ersten Johannesbrief einsteigen. Und ich werde dabei aber nicht der Reihe nach vorgehen. Irgendwie würde das nicht zum ersten Johannesbrief passen, habe ich so den Eindruck. Vielleicht ist euch das beim Lesen dieses Briefes, wenn ihr den mal schon gelesen habt, auch schon mal aufgefallen. Ne, da werden verschiedene Themen, kommen da an unterschiedlichen Stellen immer wieder vor. Wenn ich in dieser Predigtreihe jetzt der Reihe nach vorgehen würde, so Vers für Vers, dann würden wir ständig immer wieder zu den gleichen Aussagen kommen, ganz ähnliche Aussagen treffen und irgendwann würdet ihr sagen, Mensch, jetzt habe ich es schon gehört. Und deshalb habe ich gedacht, wir machen das anders. Mir ist das mal aufgefallen, als ich so ein Gespräch mit einem koreanischen Studienkollegen hatte. Das war ganz interessant. Yong-Soo hieß der. Wir sind so am Strand entlang gegangen und er hat so ein bisschen das Gespräch geleitet, also das ein oder andere Thema angesprochen. Ja, und da kam zuerst auf dieses Thema und dann kam er auf jenes Thema zu sprechen und dann auf noch ein Thema. Und dann redeten wir weiter und plötzlich war Yong-Soo wieder beim ersten Thema und dann beim dritten Thema und dann beim zweiten Thema. Und irgendwie ging das dauernd so durcheinander und ich habe überhaupt gar keinen direkten Zusammenhang zwischen diesen Themen gesehen. Also ich hätte erst das eine Thema abgehandelt, dann das nächste, dann das dritte. So wäre ich jetzt vorgegangen. Er hat das irgendwie anders gemacht. Irgendwie war das Thema, dieses Gespräch sehr asiatisch. Wir haben irgendwie alles gleichzeitig besprochen. Aber am Ende konnten wir zu all diesen Themen ein Fazit ziehen. Das war das Faszinierende. Und mir ist das deshalb so im Gedächtnis geblieben, weil Yong-Soo mich darauf hingewiesen hat hinterher. Er hat gesagt, danke, dass du dich darauf eingelassen hast, so ungefähr. Das ist einfach die Art, wie wir reden. Wir umkreisen die Themen und stoßen sie immer wieder an, kommen immer wieder drauf zurück. Das war damals sehr aufschlussreich, wo wir doch beide zusammen so am College dort studierten, Missionskurs zum Thema interkulturelle Kommunikation. Da habe ich ganz viel gelernt dort am Strand. Und immer wenn ich den Johannesbrief lese, den ersten, dann fällt mir dieses Gespräch am Strand wieder ein, denn Johannes geht ganz ähnlich vor. Der hat verschiedene Themen, die ihn beschäftigen und im Lauf seines Briefes tauchen die immer wieder auf. Und in der Gesamtschau kann man dann hinterher sehr deutlich erkennen, worum es ihm gegangen ist. Ihr müsst ihn echt mal durchlesen, so am Stück. Ich glaube, dann werdet ihr merken, was ich meine. Ich habe das nochmal so als Grafik mitgebracht. Ich glaube, diese Themen, also das sind die Themen, die ich mal so rausgesucht habe. Man könnte wahrscheinlich noch kleiner einteilen, aber ich habe es jetzt mal relativ groß und grob eingeteilt. Sünde und Vergebung kommt vor, Liebe kommt vor, die Familie Gottes, zu der wir gehören, kommt vor. Das Thema Wahrheit und Lüge ist ganz wichtig. Und dann so das Thema Sicherheit. Ihr wisst, ihr habt doch das längst verinnerlicht, diese Sachen. Jetzt seid auch sicher. Und so geht der Johannes vor. Er fängt irgendwo an, dann kommt er zu dem einen Thema, dann kommt er zum nächsten und zum nächsten. Dann fängt er wieder von vorne an, kommt wieder zu den Themen. Es geht allerdings ein bisschen kreuz und querer als jetzt hier auf meinem Bild. Wenn man dieser Schlangenlinie, dieser Orangenen dort folgen würde, dann wird das so aussehen. Also ein Thema kommt nach dem anderen immer wieder vor. Und was wir machen in dieser Predigtreihe ist, wir schneiden wie so ein Kuchenstück dort raus, aus dieser Art auf Aneinanderreihung, und nehmen uns ein Thema vor. Das heißt, wir werden immer so durch den Brief hopsen mit einem Thema. Heute machen wir dieses Thema Sünde und Vergebung. Ich möchte euch dazu ein Angebot machen. Sünde ist ja kein populäres Thema, eher sogar ein abschreckendes Thema. Und vielleicht will der eine oder andere jetzt doch lieber noch gehen, statt sich das anzuhören. Aber das war jetzt noch nicht das Angebot. Mein Angebot ist dieses. Auch wenn es schwierig ist, die Sünde in eurem Leben anzuschauen, es ist der Weg, um davon befreit zu werden. Schaut eure Sünde ehrlich an und dann lasst euch davon befreien. Heute gibt es Gelegenheit abzulegen, was euch knechten will. Vergebung ist das Stichwort dazu und mein Angebot ist nichts anderes als echte Freiheit. Ich möchte nochmal beten. Herr, wir haben gesungen, führ mich an dein Kreuz. Und das wollen wir wirklich bitten. Führ uns jetzt an dein Kreuz. Lass uns deine Liebe erkennen, die so abgrundtief ist, dass wir sie nie erfassen können. Herr, deine Befreiung, unsere Befreiung liegt dir am Herzen. Und diese Befreiung, die wollen wir annehmen. Wir gehören wirklich dir. Das ist unsere innere Überzeugung. Das ist so das, worauf wir hinleben, was wir leben wollen, was wir umsetzen wollen in unserem Leben. Und deshalb bitten wir dich, nimm unser Leben in deine Hände. Mach uns neu, auch durch das, was wir jetzt hören. Schließ uns ja die inneren Ohren auf, die Ohren zu unserem Herzen, damit wir deinen Geist reden hören können an den Punkten, wo es nötig ist in unserem Leben. Hey, wir wollen auf dich hören. Amen. Schauen wir also ein paar Abschnitte im Johannesbrief an, im ersten Johannesbrief, die sich mit Sünde und Vergebung beschäftigen. Wir fangen an, 1. Johannes 1, die Verse 5 bis 10. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Ja, dieser Abschnitt verlangt von uns, dass wir auf unsere Sünde schauen. Wie gesagt, kein schönes Thema. In Jesus war der Heilige Geist, der Heilige Gott, so auf diese Welt gekommen, der Heilige Gott. Johannes beschreibt Gott sehr gern so in solchen Gegensätzen. Gott ist Licht, keine Spur von Finsternis. Licht steht für alles, was gut ist. Rein, wahr, heilig, verlässlich, all das ist Licht. Dass Jesus das Licht Gottes mitbrachte, das hatte natürlich Auswirkungen, als er auf der Erde war. Sein göttliches Licht hat das Leben der Menschen erhellt. Jeder, der mit Jesus in Kontakt kam, wurde durch ihn in irgendeiner Form erleuchtet, ausgeleuchtet. Heute ist Jesus nicht mehr körperlich auf dieser Erde. Aber sein Heiliger Geist ist da und auch er leuchtet, durchleuchtet uns. Er zeigt uns Licht und Dunkelheit. Er zeigt uns die Herrlichkeit Gottes, aber auch unsere Sünde. Licht strahlt. Es scheint in jede Ecke. Es bringt ans Licht und zwar alles, was da ist. Sei es gut oder böse. Es kann schmerzhaft sein, aber es kann auch ungeheuer heilsam sein. Im Dunkeln sehen Gut und Böse gleich aus. Erst im Licht können sie klar unterschieden werden. Gott ist Licht, das einzige Licht, das alle Dunkelheit erhellen kann. Er allein kann Menschen aus der Dunkelheit der Sünde führen. Für jeden, der erkannt hat, dass die Sünde sein Leben ruiniert, ist das eine richtig, richtig gute Botschaft. Jesus kann tatsächlich aus der Sündenverstrickung befreien. Ein Mensch, der nichts mit Jesus am Hut hat, der wird gar nicht darüber nachdenken, ob das, was er denkt, was er sagt, was er tut, ob das womöglich irgendwie böse ist. Erst das Licht Gottes macht offenbar, was wirklich gut ist und was nicht. Johannes schrieb damals seinen Brief, um einigen Irrlehrern entgegenzuwirken. Eine der Aussagen, die diese Irrlehrer verbreitet haben, war, dass sie ohne Sünde sind. Wohin führt das, wenn man das denkt? Wer ohne Sünde ist, der braucht auch die Erlösung durch Jesus nicht. Und deshalb war diese falsche Lehre so gefährlich für den Glauben. Die Welt, in der wir heute leben, die hat diese falsche Lehre wieder aufgewärmt. Es kommt nicht aus der gleichen philosophischen Quelle wie damals, aber die Aussagen kommen mir doch so vor, als wären es ganz dieselben. Es gibt heute keine allgemeingültige Wahrheit mehr. Es gibt viele Wahrheiten. die einfach so nebeneinander stehen. Man muss das stehen lassen, was die anderen für wahr, für ihre Wahrheit halten. Es gibt auch keine übereinstimmenden moralischen Werte mehr. Jeder darf handeln, wie er möchte. Pluralismus und die Forderung nach Toleranz, die sagen im Grunde das Gleiche wie damals bei Johannes die Irrlehrer. Das Falsche ist nicht mehr falsch, sondern es wird per Definition einfach nur als anders bezeichnet. Aber deshalb gibt es ja auch in unserer Gesellschaft eigentlich gar keine Sünde mehr. Wie könnte sich einer erheben und behaupten, dass das Verhalten eines anderen Sünde ist? Nur noch ganz wenige, ganz schlimme Taten werden auch heute noch geächtet. Aber wo es keine Sünde mehr gibt, da braucht es auch keine Erlösung mehr durch Jesus. Das Ganze ist eine verteufelte Verdrehung der Tatsachen. Sünde wird klein geredet. Ich habe ja noch niemanden umgebracht, so schlimm bin ich ja gar nicht. Das sind die Argumente von Gottes Widersacher. Er will nicht, dass Menschen ihre Schuld einsehen und bei Gott Hilfe suchen. Auf diese Weise hat er Macht über sie und hält sie von der Wahrheit fern. Und ich denke, hier liegt ein Grund, warum es die Botschaft von Jesus heute so schwer hat. Aber ich mache mir keine Sorgen. Der Heilige Geist wirkt nämlich auch heute und er überführt Menschen von ihrer Sünde. Das Licht Gottes scheint. Und wo es scheint, da wird deutlich, was dunkel ist und was vor Gott nicht bestehen kann. Ich denke, das Highlight in diesem Abschnitt ist Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn man so viel von Sünde hört, dann könnte man ja ganz depri werden. Das Gute ist, dass es eben einen Ausweg gibt. Ja, wir sind Sünder. Ja, wir sündigen. Ja, wir haben viel Dunkelheit in unserem Leben. Aber wir können das Licht Gottes da hineinscheinen lassen. Wir können unsere Sünden bekennen. Das ist der Ausweg für jeden, der erkennt, dass er Schuld auf sich geladen hat, der sich schmutzig fühlt und ungeeignet für Gott. Es ist völlig unnötig, dass uns die Sünde, die wir in unserem Leben entdecken, erschrickt oder beschämt. Klar ist sie hässlich, aber das weiß Gott ja längst. Dafür ist Jesus gestorben. Und so brauchen wir die Sünde nicht versteckt zu halten, zugedeckt, damit Gott sie nicht sieht. Wenn wir die Sünde zudecken, dann bekommt sie Macht über uns. Wir können die Sünde ans Licht holen. Denn extra dafür hat Gott eine Lösung geschaffen. Er will uns vergeben. Das hat jeder Sünde, die wir in unserem Leben haben, bereits die Macht genommen. Lange bevor wir sie überhaupt entdecken und als Sünde erkennen. Die Macht ist bereits gebrochen. Das ist das Angebot, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Sünde, Schuld, Scham, all das muss keine Macht über uns haben. Gott ist treu und gerecht. Er will vergeben. Er ruft uns zu. Komm, bekenn mir deine Sünden. Ich werde dich von allem Unrecht reinigen. Egal wie sehr du in dunkle Machenschaften verstrickt bist, Gott will dir vergeben. Egal wie dunkel und schwer deine Sünde ist und wie sehr sie an dir klebt, Gott will dich davon befreien. Hier im Vers heißt es, dass uns die Sünden nicht nur vergeben werden, wir werden sogar von allem Unrecht gereinigt. Es wird abgeschrubbt, alle Schuld wird unsichtbar gemacht, regelrecht ausgelöscht. Ist das nicht ein tolles Angebot? Warum legt Gott solchen Wert auf unser Sündenbekenntnis? Nun, Sünde stellt sich wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Das heißt, wo Sünde ist, da können wir keine enge Beziehung mit Gott leben. Wenn wir eine Sünde erkennen und bekennen, dann reißt das diese Mauer ein. Wo vorher dicke Luft herrschte, ist die Luft jetzt wieder rein. Die Sünde, mit Sünde in unserem Leben, da ist ein Gefühl der Gottesferne. Und dieses Gefühl verschwindet, wenn wir unsere Sünde bekennen. Wenn wir sagen, da habe ich falsch gehandelt, es tut mir leid. Ich will mich echt ändern. Und es ist nicht nur ein Gefühl der Gottesferne, es ist ja wirkliche Gottesferne in dem Moment. Aber durch das Bekenntnis kann sie aufgehoben werden. Es ist so einfach mit dem Bekennen. Die dunklen Tatsachen anerkennen und mit Gott darüber reden. und dabei den festen Vorsatz fassen, nicht wieder in dieser Weise zu sündigen. Das kann ich allein mit Gott besprechen. Hier im Vers werden gar keine Vorschriften irgendwie über die Beichte gemacht oder so. Aber in Jakobus 5, Vers 16, da wird uns auch die Beichte bei anderen Menschen empfohlen. Bekennt einander eure Sünden, heißt es da, und betet füreinander. Solche Beichte hat die Macht, uns zu heilen. Seelisch, innerlich, aber durchaus auch körperlich, so heißt es dort in dem Vers bei Jakobus. Übrigens, das Wort Sünde steht hier in diesem Satz im Plural, Sünden. Das heißt, Gott möchte tatsächlich, dass wir ihm alle Sünden einzeln bekennen. Wir sollen das Wirken seines Lichts Ecke für Ecke und Sünde für Sünde nachvollziehen. Ich denke, wir müssen jetzt keine Angst haben, dass wir irgendwie eine übersehen oder so, aber es geht darum, dass wir wirklich zu Gott sagen, hier, das habe ich jetzt auch erkannt. Und auch dafür brauche ich deine Vergebung und ich bitte dich darum. Und so werden wir zunehmend heller und reiner. Und das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Heiligung ist der Fachausdruck dafür. Gott hat uns dafür geschaffen, dass wir jederzeit in Gemeinschaft mit ihm leben. Dafür müssen wir aber heilig sein, wie er heilig ist. Wo das gelingt, da geht es uns richtig gut, richtig gut. Denn da leben wir in unserer eigentlichen Bestimmung, ganz nah in Gemeinschaft mit Gott. Das Ziel ist, dass wir im Licht wandeln. Das erfordert ständigen Kontakt mit Gott. Keine Toleranz gegenüber Unehrlichkeit, Heuchelei und Sünde jeder Art. Keine Toleranz. Leben im Licht ist ein Leben in völliger Transparenz. Keine Versuche, irgendetwas vor dem Licht zu verbergen. Schließlich wird das Licht uns hell machen. Jesus, der durch den Heiligen Geist in uns lebt, wird uns von innen heraus durch und durch erneuern. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht Christen nennen, aber leben wie jeder andere Mensch, der Christus nicht kennt. Unsere Werte und Einstellungen und Handlungen müssen Christus gemäß sein. Ihr Lieben, wenn wir Jesus lieben, dann lasst uns heraustreten aus dem Schatten und aus diesen dunklen Hinterhöfen der Sünde. Stellen wir uns ins Licht mit all unseren Hässlichkeiten und Peinlichkeiten und schauen wir auf Jesus, der uns das Licht gebracht hat, damit unser Leben hell wird. Unser Abschnitt geht nahtlos ins nächste Kapitel über. Vers 1, Kapitel 2. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Also in Kapitel 1 hat Johannes sehr deutlich gemacht, dass wir eigentlich gar nicht vollständig verhindern können, dass wir sündigen. Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir immer wieder auch in der Versuchung zu Fall kommen und Schuld auf uns laden. Das könnte zu einer falschen Schlussfolgerung führen. Nämlich, wenn ich eh nichts gegen die Sünde tun kann, dann kann ich ja auch einfach drauf lossündigen. Dieser Ansatz wäre völlig falsch. Und deshalb hält Johannes jetzt noch einmal fest, warum er das alles schreibt, eben damit wir nicht sündigen. Der erste Schritt ist, dass wir Sünde bekennen. Der zweite Schritt ist, dass wir die Sünde aufgeben. Die Sünde selbst wird dummerweise uns nicht so schnell aufgeben. Dafür sind die Mächte zu stark, die uns darin verstricken wollen. Der Teufel wird immer wieder an die Tür klopfen. Als Kinder Gottes zu leben, das ist eine hohe Berufung. Und diese Berufung erfordert einen harten Kampf, den Kampf der Heiligung. Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Das gelingt nicht von heute auf morgen. Und deshalb schreibt Johannes weiter, der Rest von Vers 1 und dann noch Vers 2, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Da liegt eine faszinierende Spannung in dem, was Johannes hier schreibt. Wenn wir nur einen Teil seiner Aussagen hören, dann könnten wir meinen, dass er einem gewissen Perfektionismus das Wort redet. Und im nächsten Augenblick klingt es so, als würde er uns eine völlig entspannte Laissez-faire-Haltung anempfehlen. Ich glaube, Johannes ist im Grunde Realist. Genauso wie Gott. Gott will nicht, dass wir sündigen, aber er hat für uns eine Lösung geschaffen, wenn wir sündigen. Die Lösung ist der Tod von Jesus Christus am Kreuz. Das war ein stellvertretender Opfertod. Wie ein unschuldiges Opferlamm wurde Jesus für die Schuld der Menschen geopfert. Und auf diese Weise nahm er die Strafe für das, was wir so als Unrecht begangen haben, das nahm er auf sich. Wer immer an Jesus glaubt, er kann sich von ihm in der Schuldfrage vor Gott vertreten lassen. Dieser Opfertod, der ist ein für alle Mal geschehen. Es braucht keine weiteren Opfer. Alles, was wir tun müssen, ist um Vergebung bitten. Und deshalb schreibt Johannes dann auch in Vers 12 noch: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Toll. Die Vergebung steht fest. Wir müssen sie nur entgegennehmen. Lesen wir noch einen weiteren Abschnitt. 1. Johannes 3, die Verse 3 bis 9. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Liebe Kinder, lasst euch von niemand irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht, gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Ich denke, jetzt wird die Spannung, die ich da gerade beschrieben habe, vorhin noch einmal so richtig deutlich. Und ich glaube, diese Verse haben auch schon so manchem Christen schwer zu schaffen gemacht. Rein sein wie Jesus, sich von der Sünde fernhalten, nicht sündigen. Wenn das die Anforderungen an uns Christen sind, schaffe ich das wirklich? Schaffe ich das überhaupt? Machen wir uns klar, wie das hier gemeint ist. Diese Verse beschreiben, wie es ist, wenn man ganz mit Jesus verbunden ist. Oder eben nicht. Wer mit Jesus verbunden bleibt, der sündigt nicht. Das ist eine Beobachtung. Es heißt hier nicht, dass er nicht sündigen kann. Und es ist auch keine Aufforderung, dass er nicht sündigen soll. Wer mit Jesus verbunden bleibt, sündigt einfach nicht. So ist das. Denn Leben mit Gott und Leben in Sünde schließen sich gegenseitig aus. Wie Licht und Dunkelheit. Entsprechend gilt dann auch die Umkehrung. Wer beständig sündigt, wer daraus eine Gewohnheit macht, der kennt Gott noch nicht wirklich. Es ist offensichtlich, dass Gott nicht in ihm lebt, dass er dort keinen Raum hat. Die Zeitformen im griechischen Urtext, die deuten an, dass Johannes hier einen Sündigen meint, das gewohnheitsmäßig betrieben wird. Und das verträgt sich einfach nicht mit dem Gott, der Licht ist und in dem keine Dunkelheit zu finden ist. Johannes Chrysostomus hat einmal gesagt, Sündigen ist menschlich. Aber in der Sünde zu beharren, ist nicht menschlich, sondern durch und durch satanisch. Das fasst wohl gut zusammen, was Johannes hier meint. Es ist unsere tägliche Lebenserfahrung, dass wir sündigen. Etwas anderes zu behaupten, wäre überheblich und unehrlich. Vielleicht schaffen wir es, einige offensichtliche und vielleicht auch hartnäckige Sünden unter die Füße zu bekommen. Zum Beispiel, keine Ahnung, stehlen, fluchen oder auch sexuelles Fehlverhalten. Aber wie ist es mit den Sünden, die nicht sofort ins Auge springen? Ungeduld, unangemessene Wut, Eifersucht, Neid, Geldgier, Lügen, aber auch Angst zum Beispiel oder Unzufriedenheit, solche Dinge. Der Heilige Geist, der in uns lebt, der wird gegen alle diese Sünden ankämpfen. die passen einfach nicht zu unserer Identität als Kinder Gottes. Sie passen nicht zu der neuen Kreatur, die Gott geschaffen hat. Solange wir in dieser Welt leben, muss die Herrschaft Gottes in unserem Leben mehr und mehr Raum gewinnen. Der Teil in uns, der bereits neue Kreatur ist, in dem Gottes Herrschaft schon aufgerichtet ist, dieser Teil in uns, der kann nicht wirklich sündigen und er wird auch nicht sündigen. Und unser Lebensauftrag ist, diesen Teil immer mehr wachsen zu lassen, ihm mehr Raum zu geben. Ich muss zum Schluss kommen. Wer möchte, kann zu Hause noch andere Stellen nachlesen. Zum Beispiel Kapitel 2, Verse 16 und 17 oder Kapitel 5, Verse 16 bis 21. Wo es dann darum geht, wie wir einander helfen können, um die Sünde in unserem Leben zu überwinden. Es lohnt sich bestimmt auch, diese Stellen mal so in euren Hauskreisen durchzusprechen. Ich empfehle euch das sehr. Ich möchte zum Schluss noch einmal das große Angebot wiederholen, das Gott uns in Bezug auf die Sünde gemacht hat. Ich denke, es ist klar, als Kinder Gottes sollen wir nicht sündigen. Und ich glaube, wir wollen eigentlich auch nicht sündigen. Und doch passiert es, dass wir diese Position des Glaubens verlassen, dass wir vergessen, dass wir eigentlich Gottes Kinder sind. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum wir geistlich im Schlafanzug herumlaufen, statt gegürtet zu sein und den Schild des Glaubens in der Hand zu haben. Vielleicht haben wir uns überarbeitet oder wir waren undiszipliniert und haben uns zu sehr treiben lassen. Für Gott war in solchen Momenten kein Platz in unserem Leben und plötzlich stehen wir vor dem Scherbenhaufen unserer Heiligung. Was können wir jetzt tun? Es gibt drei mögliche Wege. Wir gehen zur Tagesordnung über. Es ist nun mal passiert, die Umstände waren halt so, aber unser Auftrag, der ist ja größer als unser menschliches Versagen. Irgendwie so eine Einstellung, das wäre ein falscher Weg. Das wäre der Weg der Verhärtung. Ich lasse es nicht mehr an mich heran. Ein zweiter Weg wäre, wir fangen an zu theologisieren. Wir erkennen den Fakt an, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, egal wie unser jetziger Zustand ist. Das ist der Weg der Selbsttäuschung. Wir operieren mit geistlichen Vokabeln, ohne dass sie noch Inhalt hätten, ohne Wirklichkeit und ohne Vollmacht. Unser geistliches Leben wird zum Krampf. Und der dritte Weg ist der Weg der Selbstannahme und der Buße. Die anderen beiden Wege sind Sackgassen. Dieser Weg ist der Weg, der in die Freiheit führt. Ich darf zu Jesus kommen, so wie ich bin. Auch als geisterfüllter Christ brauche ich nicht zuerst heiliger zu werden, als ich tatsächlich bin. Ich kann alle frommen Mäntel und Masken zur Seite legen. Das ist sogar Voraussetzung für ein echtes geistliches Leben. Nur so löst sich diese innere Spannung, geistlicher sein zu wollen, als man wirklich ist. Wenn ich mich dem überführenden Licht Gottes öffne, dann kommt es zu echtem Erkennen und Bekennen. Ich erkenne, dass meine Empfindlichkeit und mein Selbstmitleid zum Beispiel Sünde ist. Ich erkenne, dass mein dauerndes Vergleichen letztlich Neid und Rebellion sind. Ich erkenne, dass mein sexuelles Begehren schon Ehebruch ist, obwohl noch gar nichts passiert ist. Ich erkenne, dass meine Schwierigkeiten, Aufgaben abzugeben, eine Ursache haben, nämlich meinen Stolz. Das Gleiche gilt für meine verletzten Gefühle, wenn meine Mitarbeit nicht ausreichend gewürdigt wird. Auch da erkenne ich meinen Stolz. Und auch wenn ich ungeduldig und gereizt bin, dann lässt sich das nicht allein mit Überarbeitung und Überfordertsein entschuldigen. Ich erkenne, dass auch das Sünde ist. Das Licht Gottes bringt mich zum Kreuz. Aber in Jesus empfängt mich dort die Gnade Gottes. Voller Sünde gehe ich zum Kreuz hin, aber befreit gehe ich von dort wieder weg. Zum Kreuz hin gehe ich als Sünder. Vom Kreuz her komme ich als Kind Gottes. Als Christen leben wir niemals jenseits des Kreuzes, solange wir auf dieser Erde sind. Immer wieder wird uns tiefere Sündenerkenntnis zum Kreuz hinführen, wo wir Vergebung bekommen. Und jedes Mal wird uns das zu einem tieferen Einssein mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn führen. Immer wieder fallen wir und immer wieder werden wir von ihm aufgerichtet. Und unsere Beziehung wird immer tiefer. Es geht nicht anders als darüber, dass wir hingehen, bekennen und uns befreien lassen. Wie zwei Schienenstränge laufen diese beiden Wahrheiten nebeneinander her. Und erst in der Ewigkeit werden sie sich berühren und wird sich diese Spannung auflösen. Eigentlich ist es Teil unserer Identität als Kinder Gottes, dass wir nicht sündigen, weil Gottes Kraft in uns lebt. Kapitel 3, Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Und doch haben wir es nötig, dass wir gereinigt werden von der Sünde, in die wir uns immer wieder neu verstricken. Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde, die halt da ist. Wie gut, dass wir Jesus haben. Sein Angebot der Vergebung steht, damit wir befreit als Kinder Gottes leben können.